Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema. Es ist die dritte Predigt zum Thema gute Hirte. Ich hatte ja schon angekündigt, es ist eigentlich so ein Thema, über das man so ein ganzes Jahr lang predigen könnte. Diese Bibelstelle aus Johannes 10, finde ich, also ich finde, das ganze Johannesevangelium hat für mich diese schöne Verbindung aus Tatsachenerzählungen, diesem mystischen, doch ich nenne es ganz bewusst, dieses mystische, was wir manchmal auch ein bisschen im Alltag verlieren, dass Gott einfach auch mehr ist als das, was wir nur greifen können. Und dann immer wieder begegnet uns auch so ein bisschen der Schalk, den Johannes da reinpackt. Ich finde das Johannesevangelium irgendwie, das ist so eines der Evangelien, das mich so am meisten berührt. Wir schauen gemeinsam nochmal in Johannes 10 hinein, in diese Bibelstelle, wo Johannes berichtet, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Kleine Erinnerung, Jesus, der gute Hirte, der auch angekündigt war, der vom Propheten Hesekiel angekündigt war, quasi prophetisch, und der sagt, ich übernehme wieder die Verantwortung für meine Schafe. Ich bin's, der's gut mit euch meint. Ich bin's, der sich für euch hingibt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Und dann im Gegenzug dazu sagt er, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Das Leben in seiner ganzen Fülle, das ist doch eigentlich so eine tiefe, tiefe Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, oder? Dieses Streben nach Glück, dieses Erhaschen von Glück, das gute Leben zu führen. Was macht ein gutes Leben aus? Da gibt es Studiengänge übrigens dazu. Kann man seinen Master drin machen? Das Suchen nach dem Glück, nach dem guten Leben, finde ich ultra spannend. Und ich merke so tief, 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 tief in mir ist diese Sehnsucht nach dem guten Leben, die Sehnsucht nach einem Leben in der Fülle. Und es haben sich schon viele darum Gedanken gemacht, was bedeutet denn Glück? Was bedeutet denn Fülle? Was bedeutet es, im Glück zu leben? Große Philosophen, zum Beispiel Sokrates, hat gesagt, Glück ist Weisheit zu besitzen. Hat er nicht ganz Unrecht. Wer weise ist, ist prinzipiell eher noch auf der glücklichen Seite des Lebens, vermutlich. Oder Konfuzius hat gesagt, was Glück nicht ist, nämlich im Besitz zu finden. Oder dass das Glück nicht in Hab und Gut zu finden ist. Das gute Leben zu führen, glücklich zu sein. Ich glaube, das vereint uns alle als Menschen. Ich glaube, da können wir alle sagen, ja, das wünschen wir uns, das wollen wir. Dieses Leben in Bullabü. Dieses Leben in, was Bullabü ist? In Astrid Lindgrens Geschichten kommt das vor, dieses heile Stückchen Welt, in der noch alles, genau, zum Beispiel, in der die Welt noch in Ordnung ist, in der sich alle gern haben, in der es hübsch aussieht. So, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die es, Spoiler Alert, nie gegeben hat. Diese Sehnsucht nach Frieden, diese Sehnsucht nach Zufriedenheit, diese Sehnsucht nach Erfüllung, Einfachheit für manche, für andere aber wiederum nicht. Andere kannst du mit dem Wort Einfachheit jagen. Denken sich so, boah, nein, wo ist das Abenteuer? Also dieses, was bedeutet denn dieses Leben in seiner ganzen Fülle? Denn ich möchte doch eigentlich die Fülle schmecken. Ich möchte ein Leben im Glück haben. Ich hatte vorhin so ein paar Bilder runtergeladen und wollte die euch zeigen, von lauter Menschen, wo man sagen könnte, wenn man von außen drauf guckt, hey, guck mal, die hatten eigentlich alles. Ein Leben in der Fülle. Wir machen Fülle ja oft daran fest, was wir besitzen. Also, dass Fülle etwas ist, ich muss mir keine Sorgen machen. mein Konto ist genug gedeckt. Ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann die Miete überweisen, ich muss mir keine Sorgen machen und so weiter und so fort. Menschen, die berühmt waren, Menschen, die beliebt waren, Menschen, die viel Kohle hatten. Ich hatte zum Beispiel ein Bild von Michael Jackson runtergeladen. Eigentlich könnte man doch sagen, das ist doch ein Mensch, der in der vollen Fülle gelebt hat. Schon als Kind Weltruhm, schon als Kind ein musikalisches Genie, schon als Kind beliebt und geliebt, steinreich. Was willst du mehr? Und eigentlich ein Leben, das letztendlich gescheitert ist. Ist das das gute Leben? Ist es das gute Leben, beliebt zu sein, geliebt zu, also scheinbar geliebt zu sein, finanziell abgesichert zu sein? Mir sind so bei der Vorbereitung so eine ganze Reihe an Beispielen aufgefallen, wo ich gedacht habe, wow, das sind echt Negativbeispiele. Und trotzdem merke ich, wenn ich solche Bibelstellen lese, wo Gott mir die Fülle verspricht, dass ich an solche Sachen zuerst denke. Dass ich zuerst daran denke, dass Gott dann mein Versorger ist, ich mir keine Sorge drum machen muss, dass das Konto genug aufweist, dass, also ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das sind die Sachen, wo ich dann zuerst an Fülle denke. Das Offensichtliche. Ja. Und dann möchte ich aber weiterdenken. Jetzt schauen wir uns einmal eine andere Bibelstelle an, die nämlich Paulus an die Philipper geschrieben hat. Philipper 4. Und Philipper 4, Vers 13, auf die kommen wir später irgendwann mal zurück, ist eine der beliebtesten Bibelstellen. Und es gibt hunderte Leute, hunderttausende wahrscheinlich, die sich die auch noch auftätowiert haben lassen. Nämlich in Philipper 4, Vers 13 steht, ich kann alles durch Christus, der mir den Sieg gibt. Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Mantra von, ich schaff das schon, ich kann alles erreichen, was ich nur erreichen will, der Jesus und ich, wir machen das. Aber dem voraus geht diese Bibelstelle und das finde ich total spannend, wenn wir die in Zusammenhang mit Fülle zurückbringen. Freut euch immer zu, schreibt Paulus. Ganz ehrlich, Paulus, was ist das denn für ein Anspruch? Freut euch immer zu. Ich möchte mich heute nicht freuen. Ich bin total sauer. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sag euch nochmal, freut euch. Gefälligst, genau. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Und dann kommt, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten. Und dann kommt der Punkt, der mich dabei so berührt, und voller Dankbarkeit. Und Paulus beschreibt später, er bedankt sich bei den Philippern und sagt, hey, ihr habt mich versorgt, vielen Dank dafür. Aber wisst ihr was? Ich hab's gelernt, mit allen Situationen klarzukommen. Ich habe gelernt, mit Situationen klarzukommen, in denen ich herausgefordert war. Und ich habe gelernt, mit Situationen herauszukommen, wo ich Überfluss hatte. Das alles konnte ich durch Jesus, der mir den Sieg gibt. Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, das schenkt mir nochmal einen anderen Blick auf Fülle. Weil manchmal betrachte ich mein Leben und ich sehe es durch eine Brille, die mir vorgaukelt, dass da überhaupt keine Fülle vorhanden ist. Ich betrachte es vielleicht durch die oberflächliche Brille, wie Kerstin es gerade gesagt hat. Ich schaue auf mein Leben und denke, Jesus, du hast gesagt, du bist der gute Hirte und du bringst mein Leben in Fülle. Wo ist sie denn? Und denkst so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Das ist nicht Bullabü hier. Wobei doch, mein Esszimmer sieht aus, als könnte es in Bullabü sein. Jesus, ich schaue mir mein Leben an und denke, so wollte ich das ja gar nicht. Wo ist denn die Fülle, die du mir versprochen hast? Und dann kommt da so ein Paulus ums Eck und sagt mir, freu dich doch. Freu dich doch, Vöck, ich sag's dir nochmal, freu dich doch. Alle Zeit. Weißt du, Föke, ich habe ja gelernt, mit allen Situationen klarzukommen. Wie sieht's denn bei dir aus? Genau, und dann kann ich doch voller Dankbarkeit auf mein Leben gucken und sagen, ich bin noch nicht gesteinigt worden. Also, das ist, manchmal sitze ich da vor meinem Leben und gucke mir das genauso an und denke, hä, Fülle? Hä? Hä? Und dann muss ich genauer hinschauen. Denn Paulus hat ja eigentlich recht. Ist ja die Frage dessen, wie betrachte ich mein Leben und was bedeutet Glück für mich? Bedeutet Glück, dass all meine Wünsche in Erfüllung gehen? Bedeutet Glück, dass ich alles auf meinem Tablett serviert bekomme, so wie ich es beim Universum bestellt habe? Oder könnte es vielleicht sein, dass Glück etwas anders ist? Dass Glück nämlich bedeutet, das Gute, das Gott in mein Leben gelegt hat, als solches zu erkennen und wahrzunehmen und der Wahrheit, die Christus in mein Leben gelegt hat, dadurch auf die Spur zu kommen. Bedeutet Glück vielleicht, dass Jesus doch die Wahrheit sagt und es da in meinem Leben Spuren seines Wirkens gibt? Auch wenn es Spuren eines anderen in meinem Leben gibt. Jesus stellt ja, wenn wir nochmal zurück in die andere Bibelstelle gehen, bildet sich ja hier so eine Art Dualismus. Es sind die Gegensätze, die Johannes da aufzeichnet. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der kommt, um euch Frieden zu bringen. Der andere aber, der kommt, um zu fressen und zu zerstören und kaputt zu machen und abzuschlachten. Und manchmal liegt unser Leben auf dem, was der Feind macht in unserem Leben oder versucht zu machen in unserem Leben. Und die Frage ist, wo ist Gottes Handschrift in meinem Leben? Ich bringe euch mal so ein ganz kleines Mini-Beispiel aus meiner letzten Woche. Wir hatten das großartige Glück, dass wir Elternsprechtag hatten. Das bedeutet, du musst dann in die Schule hindackeln mit dem Kind zusammen und dann wird da geredet und erzählt. Und für diesen Tag gibt es eine Notbetreuung in der Schule. Und normalerweise melden wir unser Kind für diese Notbetreuung an, aber dieser Zettel, er ist untergegangen, ich war nicht da, Jörn hat ihn übersehen, das Kind war nicht angemeldet. In einer Phase, in der ich total unter Druck stehe. Im Vorfeld hat mich das unfassbar viel Kraft und Energie gekostet und so gestresst. Es hat mich so gestresst, weil ich wusste, es kostet mich einen Tag Arbeitszeit. Und das, wo ich nächste Woche die geballte Ladung an Event habe, wo ich 2 Tage nicht zu Hause bin, weil ich weg muss, dann bin ich wieder da und dann geht's hier direkt über Tage von morgens bis abends durch weiter. Es ist echt eine Herausforderung. Und dann fehlt mir dieser Tag. Und der Fresser kommt und sagt, ha, siehste, so ein Mist. Und es wühlt mich auf und es stresst mich und ich denke, wie soll das werden? Und dann der verzweifelte Aufruf von, okay, Jesus, wo ist denn die Fülle? Sehe ich sie irgendwo? Zeig sie mir doch. Und dann kommt dieser Tag, den ich so gefürchtet habe, und Gott schenkt mir einen totalen Gottmoment. Ich sitze mit meiner Tochter da und wir haben zusammen Window Color gemacht. Kennt ihr das? Man ist hinterher so herrlich benebelt, weil das Zeug riecht. Und wir saßen da und wir haben wirklich so 1,5 Stunden hochkonzentriert wunderbare Kunstwerke gemacht, die kleben jetzt an unserem Fenster. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, Gott klopft an meine Tür und sagt, hey, das hier ist ein Moment der Fülle. Vor 20 Jahren hat die Föke sich solche Momente erbetet. Vor 20 Jahren hast du da gesessen und geweint und gesagt, du möchtest solche Momente haben. Du möchtest diese kostbaren Momente mit deinen Kindern erleben, wo du weißt, es wird gerade eine Erinnerung gebildet. Das hier ist gerade ein Moment der Fülle. Und ich habe gemerkt, hey, es verändert was in meinem Blick. Ich habe nur gesehen, was ich alles nicht erreichen werde an diesem Tag. Ich habe nur gesehen, was es mich alles zurückwerfen wird, was es mich kosten wird, wie es mich stresst. Und dann kommt Gott auf und sagt, hier, das ist das, was du erbeten hast. Und jetzt darfst du es genießen. Jetzt darfst du es erleben. Das hier ist Fülle. Und das ist, wie gesagt, nur so ein kleines Beispiel, weil ich will ja nicht mal mein ganzes Familienleben hier ausbreiten. Also ich schon, aber der Rest will es halt nicht. einfach um es so ein bisschen zu verdeutlichen und anschaulich zu machen. Wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und ich sage, ja, ich glaube ihm und ich will ihm nachfolgen, dann hängt die, das hast du ja vorhin gesagt, dann hängt es manchmal auch ein bisschen an meiner Entscheidung, welche Brille ich aufsetze, um es anzuschauen. Und wem ich Glauben schenke. Schenke ich demjenigen Glauben, der zu mir sagt, ist ja alles nicht. Bedauerlich. Echt bedauerlich. Guck dir doch mal dein Leben an. Oder schenke ich dem Glauben, der sagt, ich habe dir ein Leben in Fülle versprochen, lass uns doch die Fülle gemeinsam entdecken. Wenn Paulus sagt, ich habe alles erleben können durch Christus, der mir den Sieg gibt und sitzt im Gefängnis und spricht von Sieg, das ist krass. Da gibt es offensichtlich ein übernatürliches Momentum, wo Fülle und Glück zu finden sind, die unabhängig von meiner Situation sind. Von Fülle, göttlicher Fülle und göttlichem Glück, die nicht abhängig davon sind, dass mein Leben nach Bullerbü aussieht. Dass mein Leben nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Denn das ist nicht die Realität, in der wir uns hier auf dieser Welt befinden. In diesem Zerriss aus, wir erleben schon Gottes Wirken und eben noch nicht in seiner Vollendung. Und es zerrt manchmal an uns. Und das reißt manchmal an uns. Ich fühle mich manchmal tatsächlich so hin und her gezerrt. Kennt ihr das wie bei diesem Spiel? Es gibt, wo ein Kind in der Mitte steht und man versucht, die Gruppen versuchen, das Kind auf ihre Seite zu ziehen. Darf man sowas heutzutage noch spielen, liebe Erzieher? Ich weiß es nicht. Klingt gerade beim Erzählen gar nicht so pädagogisch wertvoll mit Gelenken und so. Haben wir aber früher gespielt. Aber so fühlt es sich manchmal für mich auch an, dass ich so hin und her gezogen werde. Und die Frage ist, und das war nämlich das Besondere bei diesem Spiel, dass man als Kind tatsächlich ja auch die Wahl hatte, in welche Richtung man seine eigene Kraft mit reinschiebt. Das war ja diese Illusion für die Teams, dass sie zerren konnten und gewinnen konnten. Aber der eigentliche Entscheider in diesem Spiel war das Kind selber, nämlich in welche Richtung verlagere ich mein Gewicht, in welche Richtung gebe ich Momentum, in welche Richtung lasse ich mich ziehen. Und da kommt dieses Momentum Glaube rein, da kommt dieses Momentum Vertrauen schenken rein. Und das ist jeden Tag tatsächlich so ein Struggle. Es ist jeden Tag dieser Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte mich bewusst dafür entscheiden, Jesus, ich vertraue dir. Ich habe ja überhaupt nicht den Überblick. Ich habe überhaupt nicht die Ahnung, die du hast. Ich sitze in meiner Grube, erinnert ihr euch noch an die Predigt von Sandy? Ich sitze in meiner Grube, bin traurig und denke nur so, ich sehe keine Weite. Und währenddessen schaufel ich mir die Grube immer noch ein bisschen tiefer und sacke immer noch ein bisschen weiter. Aber Jesus, du hast den Überblick. Dir vertraue ich. Und wenn du sagst, du bist der gute Hirte, der gekommen ist, um mir ein Leben in Fülle zu geben, dann vertraue ich dir. Auch wenn die Fülle vielleicht nicht nach menschlichem Maß berechenbar ist. Ich glaube, dass sowohl Konfuzius als auch Sokrates durchaus recht hatten. Fülle und Glück sind nicht irdisch zu greifen. Versteht ihr, was ich damit meine? Es ist nichts, was wir produzieren können, sondern es ist etwas, was Gott uns schenkt. Und es ist etwas, was er gnädig schenkt. Unabhängig von unserer Leistung. Auch wenn ich gerade von Vertrauen ausdrücken spreche. Manchmal habe ich ja gerade nur so ein kleines bisschen, was ich zusammenkratze. Manchmal gibt es Situationen, da sitze ich da und sage, weißt du was, Jesus? Mein Mund sagt jetzt, ich vertraue dir. Könntest du bitte darauf hören, was mein Mund sagt und nicht so sehr, was mein Kopf denkt und mein Herz fühlt? Solche Situationen gibt es in meinem Leben. Und Gott ist gnädig. Das ist das Wunderbare daran. Gott ist gnädig, denn er verschenkt sich nicht nach Leistung unseres Glaubens, sondern er verschenkt sich an uns, weil er gütig ist, weil er der gute Hirte ist, selbst wenn das Schaf zum 100. Mal in diesen dämlichen Graben reinrennt, dann läuft er diesem Schaf immer noch hinterher, weil er es liebt, weil er nicht will, dass sich dieses Schaf das Beinchen bricht. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, dass wir Schafe sein können und von ihm versorgt werden? Dass wir uns vertrauensvoll mit allem, was uns drückt und quält und plagt, aber auch freut und aufgeregt macht und herausfordert und mit Spannung erfüllt. All das dürfen wir zu Gott bringen. Wir dürfen unsere tiefsten Tiefs vor ihn bringen und mit ihm in diesem Loch sitzen, bis er uns raushilft oder bis wir bereit sind, uns raushelfen zu lassen. Und gleichzeitig dürfen wir auf unserer Wolke 7 mit ihm sitzen und sagen, boah, Jesus, das haben wir zusammen geschafft und ist das ein herrliches Leben heute. Und ihr merkt an meinen Emotionen, ich habe beides an einem Tag. Locker. Kann alles innerhalb von 20 Minuten, kann ich beides erleben. It's a gift. Dieses Streben nach Glück, dieses Streben nach Fülle, ich glaube, dass das etwas ist, was so ganz tief in unserer Seele schlummert. Ich glaube, dass wir das alle haben. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon alt genug, dass ich das sagen kann. Ich glaube, dass ich in meinem Leben schon echt erfahren durfte, dass Jesus genau dieser Sehnsucht begegnen möchte. Und diese Sehnsucht ploppt immer wieder in neuen Bildern auf, in neuen Facetten, in neuen Ausdrücken, in neuen symptomhaften Sehnsüchten, wie auch immer es man ausdrücken möchte. Aber es ist, die ist da, die ist in uns. Und Jesus möchte immer wieder neu darauf antworten, möchte dem immer wieder neu begegnen. Und das tut er super, super, super individuell. Weil auch wenn wir eine Herde für ihn sind und er uns als Herde liebt, als seine Schafe, drückt die Bibel es so aus, dass er jedem einzelnen Schaf nachgeht. Er meint dich ganz persönlich. Er kennt deine Sehnsüchte, er kennt deine Hoffnungen, er kennt deine Erfolge und er kennt deinen Schmerz. Er kennt das, wo du sagst, ja, da sehe ich Gottes Spur in meinem Leben. Aber er weiß, wo du auch hinschaust und dir denkst, hey, da ist eine Lücke für mich. Da klafft eine tiefe Lücke für mich und ich kann sie selbst nicht füllen. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Lücken siehst und sie für dich nicht zu groß sind. Auch, ja, auch. Ich danke dir, Jesus, dass du allem in uns begegnest. Nichts wäre da, was dich erschrecken könnte. Nichts wäre da, was dich abschrecken könnte. Ich lade dich ein, also dich persönlich, diese Zeit der Anbetung ganz bewusst einzugehen. Vielleicht möchtest du heute mal was anders machen. Einfach als bewusstes Zeichen, Jesus, ich mache mich auf den Weg, dir meine Klüfte hinzubringen. Ich mache mich auf den Weg, dir alles darzulegen und mein Vertrauen zu dir wieder auszusprechen. Und wenn es nur ein kleines bisschen zusammenkratzen ist, ich lade dich ein, wirklich ganz offen und ehrlich mit dem Heiligen Geist drüber zu sprechen. Ihm deine Enttäuschung hinzubringen, deinen Schmerz hinzubringen, deine Hoffnungen und Sehnsüchte hinzulegen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und ich bitte dich, dass du diesen Raum einnimmst, dass du uns Jesus zeigst, dass du uns den guten Hirten zeigst. Amen.